Mal sehen, ob wir uns heute im Podcast einig wären. Das letzte Mal hat es ja so ein bisschen gekriselt, würde ich sagen.
Ja, du hast mir einfach nicht zugestimmt, würde ich hier behaupten.
Ach so, du findest, eine gesunde Beziehung besteht daraus, wenn ein Part dem anderen einfach nur zustimmt.
Nee, es wäre ja voll langweilig. Ich
Ja,
meine, auch
aber
wenn
ich
man.
gucke dich eben gerade an und sehe das in deinen Augen. Also eigentlich ist es ja Zeit für so einen Videopodcast, ja, wo man auch wirklich genau sieht, wie du eben gerade drauf reagierst.
Nein, Spaß beiseite. Ich weiß natürlich auch, dass es eine gegenseitige
Zustimmung ist.
Zustimmung ist, die da natürlich notwendig ist. Aber ich finde, mich nervt es
Apropos.
extrem. Mich nervt es extrem. Wenn ich tatsächlich mal recht habe, du weißt es. Und dann möchtest du es aber nicht zugeben. Und dann fängst du mit irgendwelchen crazy Ausreden
Bist du dir
an.
eben gerade ganz sicher, was du gesagt hast? Weil es gibt eine Story von der letzten Woche, über die
Ja.
wir hier reden müssen
So.
und wo genau das zutrifft, aber eben genau
Ja,
andersrum.
eine kleine und wichtige Geschichte.
Nein, darüber werden wir gleich sprechen.
Ich hab
Also,
dich einfach richtig lieb.
ich habe
Ich
dich
hab dich
auch
wirklich
richtig lieb.
lieb.
Ich finde, das ist auch die Basis. Ich finde, wenn man sich streitet, darf man nie in Frage stellen, ob man sich halt lieb hat. Klar, außer es geht jetzt um echt essentielle und sehr wichtige Sachen und da muss
Ja.
man schon mal gucken, hey, ist man da noch auf dem Nenner? Aber ich finde sonst so Alltagsstreitereien, da darf man irgendwie nicht in Frage stellen, ob man sich halt immer noch liebt, weil das macht irgendwie nichts an der Liebe, sondern es ist halt einfach eine Unstimmigkeit, die man hat.
Ja, ich meine, es ist ja so, wie wenn man sich mit seinem Bruder oder mit seinem besten Freund oder seiner Schwester mal zofft. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man diese Freundschaft in Frage stellt, sondern es sind einfach nur Meinungsverschiedenheiten.
Ja.
Und das gehört auch dazu. Also mit den Leuten, mit denen man sich am besten versteht, zofft man sich auch mal, weil da ist ein ehrlicher Umgang. Mit Leuten, mit denen man sich noch nie gezofft hat, ist es irgendwie, finde ich es nicht wichtig. Ich finde, Zoffen ist
Aber
voll die wichtige
da muss
Basis
ich
für
dich
eine
trotzdem kurz was
Freundschaft.
fragen.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass du dich mit deinen Eltern schon mal gezofft hast?
Ja.
Wann denn?
Ja, als ich klein war, jeden Tag. Die wollten einfach nicht das
Damian.
machen, was ich wollte.
Ja, Damian, mal ganz ehrlich, überleg mal in den letzten Jahren, weil das, was du ja eben gerade gesagt hast, dass es die Basis ist für einen ehrlichen Umgang. Und ich muss ja schon sagen, du kennst ja auch, ich habe mich mit meiner Mutter schon gezopft oder wir
Ja.
zoffen uns teilweise immer noch
Ja,
oder.
das ist ja, in den
Aber
Jahren
wie ist es
ist ja
denn? Jetzt
anders.
ist doch wieder anders. Na, dann stimmt es ja nicht, was du gesagt hast.
Nee, nicht ganz. Ich
Oder?
überdenke die Theorie nochmal.
Weil ich muss
Aber
ehrlich
auch, dass
sagen,
es auch
weil das
dazu
ist ja schon
gehört.
der große
Nicht die
Unterschied.
Basis, sondern es gehört auch dazu, dass man sich auch zoffen kann, dass man sich sagen kann, was man denkt und meint. Und dass der
Okay,
andere das nicht.
weil ich würde schon behaupten, dass das der große Unterschied ist von der Art von Weise von Kommunikation in deiner Familie eher oder in meiner Familie eher. Also es ist schon anders, aber vielleicht meinst du auch ein anderes Level an Zoffen.
Ich bin einfach müde. Es
Heute
ist
sagst du
früh.
ganz, merkst du das, dass du ganz viele Dinge sagst, wo ich das nochmal hinterfrage und mir dann denke,
Was redet der für ein
meint er
Scheiß?
das so, oder?
Ja,
Also da
nee,
muss ich
heute
mir
ist
nochmal
nicht mein
Gedanken
bester
machen.
Tag. Heute ist nicht mein starker Tag. Ich fühle mich gerade komisch auf der Reise, muss ich sagen. Ich habe gerade eine Phase, die ist ganz merkwürdig. Die kannte ich bis jetzt noch nicht auf der Tour.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wo wir nämlich auch gleich mal einsetzen werden. Also, der Podcast letzte Woche ist leider ausgefallen. Das erklären wir euch auch gleich, warum, wieso, weshalb das sehr wahrscheinlich passiert ist. Aber vorher gibt es ein kleines Kilometer-Update. Also, wir haben momentan Kilometer 25.705. Wir haben ja ungefähr 50.000 geplant. Und wenn ich mir angucke, wo wir auf der Karte sind,
Boah, ist nie im Leben
kommt
Halbzeit.
das nicht an. Also
Nee.
ich weiß nicht, es kommt drauf an. Da können wir aber auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir uns momentan so bei der Reise fühlen oder wie es gefühlt geht, so eine gewisse Ära so langsam zu Ende. Laune ist, wie ihr raushört, also so eigentlich vom Gemüt finde ich bei mir gut. Also ich bin schon so positiv gelaunt, aber körperlich merke ich so ein bisschen so, dass mein Körper eben gerade so dagegen zieht. Er denkt sich so, nee, komm runter. Und innerlich denke ich mir eigentlich so, nee, ich will weiter, ich will mehr machen. Und Wetter ist momentan, also soll eigentlich super heiß heute werden. Wir sind momentan in Cafayate. Vielleicht kleines Ortsupdate auch für euch. Cafayate ist in Nordargentinien in der Provinz Salta oder Catamarca.
Eine
Sind wir noch in Catamarca?
Katamarca. Eins von beiden.
Nee, wir sind in Salta schon. Nee, nee,
Salta.
nee,
Ah,
nee,
wir
wir
haben ein
sind
Schild gehabt.
rausgefahren.
Ja.
Ja, nee, Entschuldigung. Ich bin wieder sicher. Also in Salta, das ist ein Weinbaugebiet. Das ist ähnlich wie Mendoza. Vielleicht habt ihr das schon mal in Argentinien gehört. Und genau, ist relativ weit im Norden. Hier ist es auch, also eigentlich ja eben gerade so Ende von Winter, so Frühlingsanfang. Und hier wird es aber auch nicht richtig kalt im Winter. Also es kann schon so richtig stickig werden. Und vom Klima findest du es auch eher trocken, ne?
Ja,
So
ist
wüstig
genau,
trocken.
wüstig, trocken, staubig, ist eine Hitze, die ist auch eine trockene Hitze, würde ich
Erinnert mich
sagen.
an
Es ist
Sommer Toskana, haben wir ja
Sommer
gesagt, als wir
Toskana,
durchgefahren
genau.
sind, ne?
Ja, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut, außer dass der Wein nicht ansatzweise so gut ist wie der Toskana. Also du hast mir gerade so schön gesagt, Weinanbaugebiet, und es klingt alles so herrlich. Und da stellt man sich direkt, ich habe da Toskana vor Augen. So als, ja, Toskana, wenn man ist Europa aber auch kennt. Oder Frankreich oder
also
sowas.
Also ist man sehr versaut, wenn man so gerne
versaut.
Wein trinkt.
Sauversaut.
Wein versaut, wenn man halt gerne Wein trinkt, so wie wir ja auch. Oder ja. Wir sind jetzt keine Profis in dem Bereich, aber es macht uns halt Spaß und wir genießen
auch
guten Wein.
Ja, wir können einen guten Wein von einem schlechten sehr gut unterscheiden. Wir können auch sagen, warum er schlecht ist.
Ja.
Und warum er gut ist.
Das würde ich auch sagen.
Und bis jetzt müssen wir leider sagen, waren alle Weine auch von Kältereien hier, von, sind Kältereien?
Nee, Wein, warte mal. Oh Gott, letztens haben wir doch drüber gesprochen, Bodega, hatten wir das nicht schon mal? Und dann letztens dachte ich so, Weinbau.
Auch von direkt von denen oder von großen oder Bekannten, die sind alle so mittelgute italienische, französische Weine. Ich habe noch keinen südamerikanischen richtig geilen Wein. Auch, müssen wir sagen, von deiner Mama, der Freund, der Nico,
ja.
Der hat dann mal versucht, einen richtig guten südamerikanischen Wein rauszusuchen.
Also in der Schweiz.
In der Schweiz.
Hat er sich den empfehlen lassen. Und zwar ging es ja um Malbec, falls ihr hier schon mal wart. Was hier ganz viel angebaut wird, ist Malbec.
Malbec, genau. Und da muss man auch dazu sagen, das war der schlechteste Wein, den ich je beim Nico getrunken habe.
Ja, und er ist wirklich gut, weil man muss sagen, er ist ein begnadeter Koch. Ja. Also, falls ihr auf Instagram uns auch schon länger folgt, vielleicht mal das ein oder andere Foto da rausgesehen habt, als wir in der Schweiz zu Besuch waren mit meiner Mama, das ist ja unfassbar, was er kocht
ja,
und wie er
also
das garniert.
Also, die Fotos, wo es so ein bisschen urig aussieht mit dem perfekten Menü,
ja.
Das war bei Sophias Mama zu Hause und bei Nico.
Genau, und die sind also unfassbar lecker. Wir freuen uns ja jetzt schon wieder drauf, wenn wir da irgendwann mal zu Besuch sind. Das vermissen wir. Und auch immer, wenn wir mit den beiden unterwegs sind, ne, ja. Weil er ja auch so, er legt so viel Wert auf qualitativ gutes Essen, ja. Auf ausgewogenes Essen und legt Wert auf so die einzelnen Geschmäcker, auf die verschiedenen und auch wie das zusammenspielt.
Oh, das
heißt, er hat
und hör
tolle
bitte auf,
Tipps
von Essen zu reden und von solchem Essen zu reden,
oh, das traurig,
denn das
ne?
Ich
aber eigentlich
schon
ich
ganz schön.
Zurück zum Wein kommen. Genau, und wie du sagst, eigentlich hat er echt immer einen tollen Wein, auch der das Essen so richtig schön abrundet, weil ich finde, das ist, wenn man halt einfach Wein mag oder
ja.
Sich dafür begeistern kann, dann macht es einen verdammt großen Unterschied, zu welchem Essen man welchen Wein dazu trinkt. Und da muss ich auch sagen, südamerikanischer Wein, bis jetzt haut er uns nicht aus den Socken oder weil er so säurehaltig ist.
Ja,
also diese Säurekomponente ist immer sehr, sehr präsent.
Sehr präsent, genau. Es fehlt irgendwie die Finesse. Also die Weine schmecken kräftig, säurelastig, aber in den Aromen, finde ich, die Vielseitigkeit ist nicht gegeben.
Ja.
Wie, das war so ein gut italienischer Wein, wo wir schon öfters drüber geschwärmt haben. Es ist, finde ich, komisch. Ich weiß nicht, ob das in der Verarbeitung liegt, ob das hier irgendwie an dem Boden liegt und Co. Vielleicht finden wir es heute heraus. Wir werden heute nochmal eine Bottega besuchen.
Muss ich mir noch überlegen,
und
ich bin nicht so fit heute. Ne?
Ich
habe ja vorhin schon angeschnitten.
Wir haben gestern was haben wir gemacht? Wir haben so, wie nennt man das? So eine Picada, oder? Das ist so eine Essensplatte mit einem Wein.
Ja.
Und danach haben wir uns noch richtig schlechten Wein gekauft und davon konnte ich nur einen Schluck nehmen. Und Sophia wird schlecht am Morgen, mir wird schlecht am
Nacht. Ich habe unten gelegen
und
habe mich neben die, wie nennt man das hinter die, also wir haben ja unten dieses Notfallbett, da habe ich mich unten draufgelegt und dann haben wir die hintere Tür, auf der Beifahrerseite, ne? Da geht ja das Bett hin, da kann man mit dem Kopf in die Richtung legen, weil am Anfang dachte ich, was mache ich, wenn ich mich jetzt übergeben muss? Ich glaube, das war eine Mischung aus allem irgendwie gestern.
Das ist
also
der schlechte südamerikanische Wein.
Vielleicht auch der Wein, ich habe gar keine Ahnung, aber ich war echt so, also es ist das letzte Mal vor ich weiß nicht, das letzte Mal, weil ich mich übergeben habe, kann gute 10 Jahre her sein.
Zum Glück, ja,
ich habe da auch echt eine Phobie, würde ich behaupten. Emetophobie. Ich habe da ganz, ganz viel Angst. Ich kann mir das auch nicht angucken bei anderen Leuten.
Mm.
Das geht gar nicht. Ich bin dann auch immer die Erste, die ganz weit weg ist. Und ich habe schon immer zu meinen Freundinnen und auch zu dir gesagt, okay, wenn ich übergeben
jeder,
muss.
Genau,
es weiß zum Glück bei mir auch jeder. Ich habe gesagt, ich muss sofort weg. Und hier habe ich extra mich so hingelegt, dass ich die Tür einfach aufreißen könnte und mich dann übergeben könnte, wenn es soweit kommt. Also wie ihr seht, wir sind momentan so ein bisschen hängen in den Seilen. Aber
ja, aber trotzdem. Trotzdem möchte ich heute schon ganz gerne eigentlich zur Bottega gehen und ihn mal fragen, warum der südamerikanische Wein so schlecht ist.
Vor allen Dingen
das
ist es
mich schon interessieren.
Also das ist ja so eine Bottega, wir sprechen hier von Weinen, die 5.000 bis 6.000 kosten. Also 5.000 bis 6.000 argentinische Pesos, das sind keine 5 Euro, ne? Also momentan bei dem Wechselkurs.
Ja, es ist schon,
es kann
ein
so richtig,
Wein eigentlich.
Ja,
gell?
Es kann, also ich sag nicht, dass guter Wein teuer sein muss, darum geht es gar nicht. Aber wenn man direkt zu einer Bodega geht und das so deren Preise sind über die Weine hinweg.
Ja.
Man ich verdiene auch die Bewertung, die sagen so, naja, war halt in Ordnung, weil das Tasting war halt umsonst. Ne?
Okay,
ich weiß
das
nicht,
ist die falsche Bottega für uns. Also man muss auch sagen,
ein
Preis setzt sich ja zusammen aus die ganze Arbeitsleistung, die ganze der materielle Einsatz von Maschinen und Co. Und ich finde schon, dass ein gewisser Preis auch beim Wein eine Qualität dargibt, weil der Markt ist so heiß umkämpft, ja. Und du kannst eigentlich keinen Scheißwein teuer anbieten. Ich finde, also ich habe schon das Gefühl immer gehabt, dass auch beim Wein sehr, sehr, sehr oft mit steigendem Preis die Qualität auch besser wird. Da gibt es natürlich Grenzen. Wir haben noch nicht, also ich rede über Wein jetzt maximal bis dann 10 Euro oder sowas. Naja, alles
50
da drin.
Euro haben wir.
Okay, auch. Einmal 50 Euro, also, war auch überragend. Den haben wir beim Tasting aber gekauft.
Ja, den haben wir beim Tasting. Ja, da war dann die ganze Story dabei.
Das war geil
dann schon
auch,
sehr
genau.
Besonders, auch als wir gesagt haben, wir kaufen den und das war dann schon.
Ja, aber sonst
schön.
Die Weine, die wir trinken, sind dann immer so in dem Bereich, also zwischen 5 und 10 Euro. 10, wenn mal,
ja,
wenn wir mal Hochzeitstag und Geburtstag
15,
in einem Tag haben.
Genau.
Ja, das ist.
Muss schon gut sein. Also,
muss schon gut sein. Und da finde ich schon, das merkt man schon ganz schnell.
Und ich finde, das muss auch von einem Tasting dann eher kommen, wo man wirklich sagt, weil das ist sowas Individuelles. Aber ein Moment, wie sind wir jetzt eigentlich in so einem Wein-Nerd-Talk gekommen? Nee, das ist jetzt echt too much, weil ich glaube auch die meisten, die haben nicht so einen Bezug zu Wein. Ich habe ja mal abstimmen lassen bei mir auf dem Account und ich dachte, oh, das sind echt wenige. Vor allen Dingen muss man auch sagen, mit meinen Mädels kann ich keine Rotwein trinken, weil alle von denen verabscheuen Rotwein, und trinken nur Weißwein.
Geiler.
Nein, stopp, die trinken Weißweinschorle.
Boah.
Ja, no front hier an dieser Stelle. Aber ganz ehrlich, ich bin raus.
Ja,
also,
bin ich auch raus.
Ja,
dann trinke ich ein Bier.
Ja,
also wenn sie was Bitzliges, so Frisches haben will.
Ich Weinschorle.
Nee, auch, ich
weiß,
auch kein
Wein
Apfelwein.
Ist auch einfach nicht mein Ding.
Nee, auch nicht. Dann lieber so ein herbes, gutes Bier. Weil Bier weiß man, finde ich, eigentlich gibt es beim Bier, finde ich, gibt es wenig schlechte Biere. Ich finde, jedes Bier hat irgendwie was Gutes an sich. Ich habe noch kein Bier getrunken, was ich nicht gut fand. Wenn, dann sind die halt wässrig.
Oder Corona-Bier oder so, ne?
Das ist auch kein Bier. Das, ich finde, ich rede vom Reinheitsgebot. Also wirklich von Bier.
Das ist kein Reinheitsgebot.
Das ist Corona-Bier.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist doch Mais.
Ich weiß nicht.
Maisblur, oder? Das ist doch auf Basis von Mais oder sowas. Nein, sind richtig Bier nach dem Reinheitsgebot.
Okay. Deutsches Reinheitsgebot. Genau.
Ja, warum reden wir so viel über Alkohol und Bier und keine Ahnung, was über die letzten Tage.
Aber nee, meinetwegen auch alkoholfrei, meinte ich ja eben gerade.
Auch
ne?
Das,
also
klar.
Auch alkoholfreies Bier kann auch super lecker, weil manchmal
ich
einfach
dieses
Geschmack.
In den letzten Jahren haben sich so geile Brands entwickelt, die alkoholfreies Bier anbieten. Wir kaufen alkoholfreies Bier einfach, weil man es mal zwischendurch auch trinken kann. Also ich trinke Bier wirklich vom Geschmack. Ich brauche den Alkohol bei Bier gar nicht.
Nee.
Also ich trinke es wegen Geschmack. Und wenn Alkohol drin ist, finde ich es, wenn dann abends mal, dann ist so ein bisschen diese Lockerheit, die da mit reinkommt, kann mal angenehm sein, muss aber auch nicht. Also
nee,
so,
finde ich auch.
So ab und zu, kommt ganz drauf an. So nach Lust und Laune, was es auch gibt.
So, jetzt aber wirklich zurück. Also, die letzte Woche, weswegen auch der Podcast nicht online kam, war ehrlicherweise, dass wir uns so ein bisschen sortieren mussten. Denn wir haben ja jetzt über die letzten Wochen schon lange, lange über den Moment gesprochen, wenn wir jetzt endlich hier sind.
Mhm.
Und wenn wir ab ins Altiplano fahren. Altiplano ist die Hochebene, hier Altiplano der Anden, die Hochebene der Anden. Und da sprechen wir wirklich von 3000 Höhenmeter aufwärts. Wir werden uns später in Peru bis 5000 Meter aufwärts bewegen und wir hatten jetzt sozusagen unsere ersten Kontaktpunkte mit. Also bei uns in der Heimat, auch in den Alpen vielleicht, wenn ihr da eher öfters unterwegs seid, da kennt man diese Höhe nicht. Also man hat vielleicht höchstens mal in Zermatt zum Beispiel auch ein Skigebiet oder so, wo man dann auf 3000 ist, aber da ist man dann halt ganz oben.
Ja, das ist aber schon richtig
hoch, genau.
Dann fährst
du runter, genau.
Normale Skigebiete, wo ich jetzt unterwegs war, wir sind ja meistens immer zusammen unterwegs, also was waren es, 2500, dann geht es irgendwie runter bis 1200, die Talstation und man kann da Skifahren, so. Das sind schon hohe Berge.
Genau, und ich finde, man merkt es nicht so wirklich, aber manchmal vielleicht merkt man es schon so ein bisschen, wenn man dann ganz oben auf der Spitze ist. Man wird, ich finde, also Skifahren, das finde ich nicht so anstrengend. Mhm. Also wenn dann eher so muskulär, aber nicht so konditionell von der Atmung.
Ja, aber erst mit der Zeit, wenn man es irgendwann mal kann. Ich fand anfangs Skifahren sau anstrengend. Ich hatte immer Muskelkater und ich war fertig.
Ja, aber muskulär.
Aber jetzt, wo man den Dreh raus hat, finde ich, ist das so.
Eigentlich schon schönes so.
Ja, man macht das Minimale beim Skifahren.
Total, ich würde gerne wieder, mehr machen, so damit ich auch besser werde. Aber diese Kurzatmigkeit, die kennt man eher selten, würde ich sagen. Also, dass man wirklich so dieses Gefühl hat, von der Sauerstoff wird dünner. Und man redet auch so davon, so dass man echt aufpassen muss, so ab 2,5, dass man da halt nur noch langsam aufsteigt, weil der Sauerstoff halt immer dünner wird.
Mhm.
Und dass man dann, wenn man halt Symptome merkt, die meistens so 4 bis 6 Stunden, sagt man, nachdem man auf der Höhe ist, kommen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt beim Skifahren nur mal kurz auf 3000, da werdet ihr wahrscheinlich nichts merken. Aber wir bewegen uns ja mit dem Auto hoch und sind auch relativ schnell. Also mal in so einer halben Stunde oder einer Stunde hier hat man da gut mal 1000 Höhenmeter gemacht.
Ja, das ist wirklich abgefahren. Ab und zu bekomme ich es gar nicht mit, wie schnell wir hochkommen. Erst bekomme ich es mit, wenn wir oben sind.
Ja, genau. Und dann merkt man auch, wenn man dann aussteigt und sich dann bewegt, dass die Luft plötzlich wegbleibt.
Ja, so eine Kurzatmigkeit und schlummriges Gefühl, finde ich. so eine.
Aber das
so ein
kam,
bisschen
fand ich, ein bisschen platt. Später, oder?
Ich fand, es kam bei mir schon recht früh, dass man irgendwie schon merkt, dass man langsamer ist. Also dieses leicht benebelt, wie doch ein Wein getrunken. So.
Doch ein Wein. Ja.
So fühlt es sich dann an, dass man.
Ich wundere, dass man überhaupt noch Auto fahren darf.
Ja, das wundert mich auch. Zum Glück gibt es da keinen Gegen. Also ist der Verkehr einfach.
Ich kann nicht pusten mit der Höhe. So zu wenig Sauerstoffgehalt.
Sie haben zu wenig Sauerstoff in der Lunge, ja. Sie dürfen nicht weiterfahren.
Nee, das muss man echt selbst kontrollieren.
Muss man selbst kontrollieren, ja. Genau. Und die Straßen, die Wege sind zum Glück, ist viel gerade. Wenn dann eher Offroad, dass man mal nach Stein und Co. gucken muss, aber nicht viel Verkehr, eigentlich gar nichts.
Ja, eigentlich gar kein Verkehr. Das Beste ist eigentlich schon sehr, sehr gut zusammen. Und wir hatten ja unseren ersten Stopp, wo wir dann gepennt haben. Also wir sind von 2200 direkt auf 3500 Höhenmeter. Das soll man eigentlich nicht machen. Aber ihr wisst ja, wie die Empfehlungen immer sind. Mhm. Man sagt, man tut es ja auch immer sehr breit ausfächern. Und es ist auch ganz wichtig, dass ihr für euren Körper entscheidet, wie es sich so anfühlt. Ne?
Ja.
Und ich muss sagen, am Anfang ging es mir sehr gut und ich war echt überrascht. Aber an dem Abend hat es mich dann schon noch mit Kopfschmerzen.
Ja.
Das sind auch so Höhenkrankheitssymptome, Übelkeit, Erbrechen kann es teilweise
Erbrechen,
auch sein.
Starke Schwummigkeit.
Starke Schwummigkeit, genau, so benebelt, Schwindel.
Ja, Schwindel, genau.
Kopfschmerzen haben eigentlich so die meisten, würde ich behaupten. Oder das ist auch so, was wir in den Nachrichten rausgelesen haben.
Nicht scharf sehen, ja, das ist auch so eine Thematik, dass man, dass man ja also ein bisschen vernebelt ist.
Genau. Und wenn man diese Symptome dann hat oder zumindest stärker hat, wenn sie leicht sind, dann müsst ihr echt, also wie gesagt, Empfehlung, hört auf euch selbst. Hier ist keine offizielle Empfehlung. Mhm. Muss man dann 24 bis 48 Stunden warten, weil da gehen die Symptome normalerweise weg. Da hat sich der Körper dann dran gewöhnt, dass man einfach ein bisschen weniger Sauerstoff zur Verfügung hat. Ich finde, mein Darm hat es auch gemerkt. Ich musste da irgendwie plötzlich öfters auf Toilette. Genau, man soll auch ganz, ganz viel trinken. Wir hatten allerdings so ein bisschen das Problem, natürlich, wir sind jetzt an einem Ort unterwegs, hier gibt es keine Campingplätze, hier gibt es keine Orte, wo du mit deinem Camper dich zu 100% wohlfühlst, weil auch hier wieder diese Frage, die wir oft öfters mal bekommen, warum bleibt ihr nicht länger an einem Ort? Warum macht ihr da nicht so 2 Tage einfach mal chillen nach Motto, Campingstühle auspacken?
Ja.
Die Möglichkeit würde es geben, weil keinem würde es stören, aber Wind und Wetter...
Ja, es ist...
Macht's unmöglich.
Es macht's unmöglich und das ist, glaube ich, eine romantisierte Vorstellung auch mit, ach, dann stehen wir mal irgendwo mit einem Camper und dann bauen wir uns mal Kies auf unsere Stühle, lesen draußen in Ruhe ein Buch und dann
würde
ist alles
gerne
gut.
Würde ich gerne machen, du.
Würde ich auch gerne machen. Aber es ist, so wie du es beschrieben hast, zu einem, entweder, ich finde, es hat fast durchgehend geblasen auch wieder auf der Höhe, als wir waren, also extrem starker Wind. Dann ist es so, dass es auch sandig dann ist, weil es ist wirklich alles furztrocken. Das heißt, wenn man draußen ist oder irgendwo ist, man wird komplett eingesandet und es ist
auch
irgendwie...
Auch weggebrannt, oder?
Man wird gebrannt, die Hitze, die Sonne und man muss ja auch, wir sind ja durchgehend am Planen, wie viel Wasser haben wir noch dabei, wie viel Essen haben wir dabei, wie viel Kraftstoff haben wir. Okay, wenn man stehen bleiben würde, wäre es jetzt nicht relevant, aber trotzdem. Und es ist eine, also man muss schon Etappen machen, dass man überhaupt durchkommt. Das ist sonst nicht möglich, wenn man irgendwo noch 3-4 Tage bleibt und dann ist unser Wasser weg und dann toll. Dann sind wir irgendwo mitten in der Wüste. Wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, wo wir unterwegs waren. Es ist wirklich komplett im Nichts, wo es einfach nur noch Fahrspuren gibt, wo ein paar Autos mal lang gefahren sind und meistens Minenfahrzeuge, weil da weil es ein Abbaugebiet von Lithium ist, gell? Ein großes Abbaugebiet.
Darüber quatschen wir auch gleich
nochmal. Und es ist eher ein Abenteuer, wo man doch Stück für Stück weiter fährt und einfach abgefahren geile Dinge sieht. Und das ist das Besondere an dieser Etappe. Man sieht Konstellationen der Natur, die ich so oft im Leben noch nicht gesehen habe, noch nicht mal auf Instagram. Weil da so wenige unterwegs sind und ich habe mich gefühlt wie auf einem anderen Planeten. Eher so ein bisschen wie im Mars, weil ich bin auf so ein bisschen nicht Mars wie auf dem Mond, weil ich hatte auch das Gefühl, ich kann so schweben und man so weggetreten war vom Körper. Aber einfach wahnsinnig schön, was das angeht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, hat es in mir auch ein Gefühl ausgelöst, was ich bis jetzt auf der Tour noch nicht hatte.
Wo waren wir denn jetzt eigentlich unterwegs? Weil das ist ja vielleicht auch ein bisschen spannend. Also jetzt, wir haben uns ja da entschlossen, wo du sagtest, anderer Planet und Dinge, die man nicht mal gefühlt auf Instagram gesehen hat. Jetzt könnt ihr sie bei uns auf Instagram sehen. Apropos, sehr gerne, weil so da sind wir vorbeischauen. Falls ihr noch kein Bild dazu habt, die Vlogs, die kommen auch noch online. Falls ihr eher auf YouTube unterwegs seid. Wir haben uns dazu entschlossen, wie viel waren das ungefähr? Also die eine Etappe, weiß ich, waren 700 Kilometer, aber wir waren davor ja schon auf der Route 40, also an der Grenze zu Bolivien, entlang Richtung Chile, aber noch auf der argentinischen Seite.
Genau,
alles wieder
ganz
in den
im Norden von Argentinien. Ne?
Genau, da sind wir alles runtergefahren und da haben wir uns ja gedacht, wir machen da so eine kleine Übungsrunde, weil wir dachten, es wäre so eine... asphaltierte Straße. Fragt uns bitte nicht, was uns geritten hat. Leute, das,
das war unsere Vorstellungskraft.
Das war keine Übungsstraße. Das war direkt so voll mitten ins Abenteuer. Also anstatt so 3-4 Tage Hardcore, die wir uns eingebrockt hatten, hatten wir direkt so eine ganze Woche. Und um direkt damit anzufangen und den Körper auch dran zu gewöhnen, müssen wir ehrlich sagen, hat es unseren Körper schon echt fertig gemacht. Vor allen Dingen, weil wir am ersten Tag irgendwie total dumm, ne, vergessen hatten, uns einzucremen. Das heißt, wir wurden erstmal weggebrutzelt. Das heißt, wir hatten abends nicht nur zu kämpfen mit der Höhe, sondern auch noch so ein bisschen, nicht Sonnenstich, ne,
ja,
aber so diese Auswirkung von Sonne halt.
Ja,
ne?
Ich habe das schon gemerkt.
Ja, bei mir ging es selbst nur in den Lippen und diese Trockenheit kriegst du auch nicht weg, weil Luftfeuchtigkeit, also ihr müsst wissen, wir hatten teilweise Minusgrade nachts. Wir hatten sogar eingefrorene Dachzelte. Also ich finde es cool, dass es überhaupt möglich ist, aber diese Kälte war eigentlich auch nur möglich, weil es so trocken war, dass, obwohl es so kalt war, zum Beispiel unsere Abwaschtücher über Nacht trocken geworden sind, obwohl es so kalt war. Ich verstehe es nicht.
Aber wir mussten uns auch im Bett komplett einmuckeln. Wir haben unsere dicke Decke mit Musselinbettwäsche, darüber haben wir nochmal so eine, das ist so ein Kissen, wo man so eine Decke reingequetscht ist. Das kann man als Kissen benutzen oder als Decke. Das haben wir nochmal drüber gelegt. Wir haben die Standheizung angemacht, dass wir mal aufheizen.
Aber die läuft bei uns auch nicht durch. Ich habe bei vielen gesehen, die lassen die ganze Nacht durchlaufen.
Ah,
ne?
Das machen wir nicht. Das,
das machen wir nicht, ja.
Das, ja, ich meine, die verbraucht pro Stunde ungefähr 0,8 Liter. Und dann lässt man es abends die 8 Stunden durch, sind 8 Liter wieder. Das ist auch wieder ein gutes Stück, was uns am Ende fehlen kann an Diesel. Also da muss man auch, also wir mussten dann zumindest.
Und die Höhe
drauf
macht
achten.
Natürlich auch allem zu schaffen, also auch der Heizung.
Genau, und die verrußt auch. Das ist auch so ein Thema. Das Auto wird beansprucht und die Standheizung kann da auch kaputt gehen. Das war mir ausgeschlossen. Wir haben uns lieber eingekuschelt wie so zwei Pinguine. Wir lagen nebeneinander und jede kleine Fußzehe rausgeguckt oder der Finger ist eingefroren. Der wurde wieder reingezogen dann abends. Es war kein gemütlicher Schlaf. Es war einfach nur so ein bisschen vor sich her vegetieren.
Genau, ich konnte auch nicht schlafen. Also das ist ja auch so ein Symptom von der Höhe, dass man Schlafstörungen hat.
Ja,
und ich muss ehrlich sagen, das war mit Abstand das Schlimmste, weil die Kopfschmerzen, die man so am Anfang auch hatte, die sich ja später, finde ich, dann eingependelt hatten, wo es dann in Ordnung war. Nach 3 Tagen war das bei mir ungefähr. War die Schlafstörung. Das hat mich getriggert.
Ja, das war.
Das hat mich fertig gemacht.
Wir lagen beide im Bett.
Ja.
Und ich dachte so nach 3-4 Stunden, ich guck mal rüber zu dir. Also ich habe öfters zu dir rüber geguckt.
Ja.
Du schläfst auch immer noch nicht. Und du guckst mir an, auch nicht so. Das war irgendwie so, man war so weggeballert, dass man vor da lag und irgendwie dann erst später gecheckt hat, andere schläft ja auch nicht.
Ja,
und das hat mich aber beruhigt wieder. Da dachte ich mir, okay, zum Glück, es geht nicht nur mir so. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Echt, das kann man sich kaum vorstellen. Wenn ich jetzt also drüber rede, es klingt so, ich finde, es klingt so komisch, aber es ist wirklich so. Es ist irgendwie eine ganz andere Lebensart und Weise. Und das ist krass. Es gibt wirklich Menschen in dem Gebiet, die
leben da
sesshaft.
Ja, ja, so richtig.
So richtig.
Das ganze Jahr.
Das ganze Jahr.
Auf dieser Höhe und vor allen Dingen finde ich, die Höhe, da haben uns ja auch einige von euch geschrieben, die länger unterwegs waren und wir werden es ja hoffentlich auch noch merken, weil wir, habt ihr vielleicht schon rausgehört, wir sind jetzt erstmal auf Cafayate, sind wir wieder auf 1800, aber danach in Bolivien, Peru geht's auf 5000 wieder hoch und vor allen Dingen auch über mehrere Wochen. Also viele von euch haben uns geschrieben, dass man sich dran gewöhnt, was ich auch sehr beruhigend finde. Aber unabhängig von dieser Höhe, dass man sich halt dran gewöhnt, oben zu sein, ist das Problem auch wieder mit diesem Wind und Wetter. Also wirklich dieser patagonische Windstyle, wo man die Tür vom Auto aufmacht und auch das Gefühl hat, dass einem die Tür einfach aus der Hand gerissen wird.
Ja.
Man nur noch Sand, also in jeder möglichen Körperöffnung hat, die Augen nicht mehr richtig öffnen kann. Und ich finde, dieser Aspekt ist ja noch viel, viel krasser, dass die Leute dann so da leben. Und dieses Pfeifen, kennt ihr dieses Pfeifen vom Wind, so zwischen Häuser und so entlang, das haben die einfach durchgängig.
Ja.
Und dann morgens, müsst ihr euch vorstellen, oder nachts besser gesagt, Minusgrade, so minus 1, 2, 3, beziehungsweise teilweise auch minus 10, je nach Jahreszeit. Und tagsüber dann 30 Grad.
Und du hast gerade so schön Häuser gesagt. Das sind ganz einfache Lehmbauten mit Wellblech.
Ja.
Wirklich super primitiv, wo der Wind durchzieht. Heizung haben wir kaum gesehen, ist uns
aufgefallen. Ich glaube, die machen alles elektrisch.
Glaubst du, es kann sein, weil Holz gibt es da nicht zum Verbrennen, es gibt keine Öfen.
Genau,
das Einzige, was sie machen können, wäre elektrisch.
Und da sind wir nämlich eigentlich schon wieder beim Punkt, weil das hattest du ja vorhin schon gut kurz angerissen, Lithium. Also wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wir haben so, so viele Minenarbeiter gesehen und Minenabbaugebiete. Und dann haben wir natürlich online recherchiert und auch vor Ort gefragt, wie das denn so aussieht und was hier so abgebaut wird. Und tatsächlich wird Lithium angebaut. Und neben diesem Lithiumabbau haben wir ja auch ganz viele Solarparks gesehen, in einer Größe, die man sich nicht vorstellen kann.
Bis zum Horizont.
Ja, unfassbar. Also wirklich, da dachtest du nur so, ich dachte am Anfang, boah, das ist Wasser. Und dann dachte ich, hey, wie komisch, warum ist hier oben Wasser? Weil alles, was See war, war sozusagen Salzsee, also ja, ausgetrocknet ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber...
Ja, weiß ich auch nicht in dem Gebiet, aber von der ja, Ferne, wenn man dann auf diesen Solarparks guckt, man ja, sieht in der Ferne alles so verschwommen, weil es mhm, heiß ist. Vielleicht kennt man es so aus dem Sommer, ja, wenn man auf die Straße guckt, dann sieht man auch alles so verschwommen. Und dadurch sieht man diese Solardinger nicht in einzelnen Paneelen, sondern einfach in einer riesen Fläche, wo man sagt, oh, das Wasser. Ja, ja, das ist wirklich.
Und deswegen krass, glaube ich, bin ich mir sicher, die haben mehr als genug Strom.
Das
und
kann sein.
Günstig und auch mein Lithium wird ja für Batterien verwendet zum Speichern, dass die halt ihr Strom speichern können und dann halt dementsprechend mit, wenn es halt jemand hat, entweder mit so einer elektrischen Heizung oder halt mit einer, haben wir auch ein paar Mal gesehen, Klimaanlagen.
Ja, das kann gut sein. Aber ich habe keine Klimaanlagen dort gesehen bei den Bauten.
Doch, die hatten auch die, jetzt wo wir da geduscht haben, die hatten Klimaanlagen, ja.
Das kann auch sein. Ich glaub, aber die draußen mit ihren Lamas, die wirklich draußen leben, die hatten ja, das nicht. Das ich glaube auch nicht, dass die eine Heizung haben.
Sehr ursprünglich, ne?
Die werden sich in Lama-Fell irgendwie bestimmt
mit
eindecken.
Mit ganz viel Decken, ja, ja.
Weil da haben wir auch gefragt, wie die leben, weil es für uns irgendwie so, also kaum vorzustellen war. Und dann wurde uns auch gesagt, die leben wirklich nur zum Überleben. Also die haben ja, meistens ein paar Tiere, oft Lamas oder Alpakas oder irgendwas in die Richtung und die nutzen dann, ja.
Die gehen jetzt wirklich von den Landwirten in der Region
Landwirten,
aus.
Ja.
Also Tier, Land, das ist das gleiche, ja, ne?
Ja, ich denke schon. Ja. Und die scheren dann die Tiere und die machen ganz viel verschiedene, aus der Wolle machen die Verschiedenstes ja, und davon leben die, wahrscheinlich werden die sicherlich auch schlachten oder so, beispielsweise, da bin ich mir jetzt nicht ganz
ja, ja,
sicher.
Ja, doch, es gibt Lama-Steaks,
es gibt Lama-Steaks da ja, und die sind auch, also die gehen dann morgens mit den Tieren raus, laufen mit denen den ganzen Tag irgendwo ja, ins Gebiet und ein bisschen was zu futtern, wieder zurück, also wirklich ganz, ganz einfache Lebensformen. Aber auch super spannend zu beobachten, besonders auch, es gibt auch Schulen, es gibt Polizeipräsidien, es gibt dort alles, aber die, also die dort arbeiten, die rotieren da tatsächlich, die sind dann ja, für einen Monat, werden die delegiert mhm, und dann wechseln die jede zwei Wochen, warten, jede Woche.
Der Polizist hat uns gesagt, ich habe am Anfang auch gar nicht gecheckt, dass Polizist war nur einer, der auf so einem offiziellen Gebäude rauskommt, den wollte ich einfach fragen, ob wir da übernachten können und dann habe ich oben auf Wappen gesehen und gesagt, ah, ist ja der Polizist, cool. Und den habe ich dann gefragt, ja, jede zwei Wochen hat er gesagt, er war super jung.
Ja,
23, 24
ja,
schätze ich oder so.
So gut, so jung wie wir.
Nicht ganz, nicht mehr zumindest. Genau, und jede zwei Wochen hat er gesagt. Und die haben da halt so eine Base. Und dann von da aus geht es dann in die verschiedenen Dörfer,
genau,
sage ich jetzt mal.
Und
die wechseln
Rotation
auch untereinander. Also die haben auch untereinander sozusagen eine Rotation, sodass man halt auch nicht immer mit dem gleichen Kollegen dann in jedem Dorf
ja,
ist, sondern das Wechseln, das sichert natürlich auch, weil die Dörfer sind ja, wie gesagt, super weit weg,
ja,
super remote irgendwo. Und wenn das halt nicht passieren würde, dann könnte es passieren, dass da eigene Strukturen sich bilden.
Ja.
Und
so eine Sheriff-Struktur, so wie in welchen irgendwie Filmen, wo dann der Sheriff das Sagen hat und nicht mehr die Politik. Und ich glaube, das will Argentinien vermeiden damit.
Genau.
Und ich hatte auch das Gefühl, es funktioniert gut. Also man hat
ja,
nie einen Eindruck gehabt von irgendwie Korruption oder irgendwas.
In Argentinien sowieso bis jetzt eigentlich
gar
nicht.
Auch Polizisten,
auf der Straße
auch egal,
zumindest nicht,
weshalb wir angehalten wurden, wenn wir überhaupt angehalten werden.
Ja.
Oder wir werden ja auch ganz oft bei Straßenkontrollen einfach durchgewunken, weil ich dann denke, so vielleicht Aufwand zu groß, ich weiß es nicht. Aber die
ja,
kommen nicht auf den Gedanken, boah, die kann man ausnehmen. Wie wir es in Paraguay zum Beispiel hatten. Und ich habe Gefühl, werden auch immer gleich behandelt. Auch mit Führerschein
ja, zeigen
oder mal reinpusten, aber nie so, dass sie irgendwas extrem bei uns suchen oder irgendwie eher
nee, sehr
herzlich willkommen, ehrlich. Ich würde sagen, ein wahnsinnig ehrliches, auch der Norden.
Ja, was ja sehr spannend ist, weil eigentlich muss man ja sagen, dass gerade Argentinien, auch die wirtschaftliche Lage ist ja gerade, weil die Korruption so schrecklich in diesem Land ist und so hart ist. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, überrascht es mich stark, dass sich diese Verhaltensmuster nicht auf die Bevölkerung so
ja, indirekt,
sage ich jetzt mal, mit so Polizisten auf der Straße, auf das Volk überträgt.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr, sehr überraschend.
Ich hab da keine tiefen Insights, aber ich glaube, es geht da leider Gottes um irgendwelche Großen, die sich da die Taschen voll machen. Und das Volk
ja, ist
gar nicht so. Und das ist so ärgerlich, weil Argentinien
ja, könnte
so ein wahnsinnig, auch von der Wirtschaft her, ein ganz toll entwickeltes Land sein. Also Argentinien hat eine abgefahren vielseitige also Ökonomie, eine Natur. Und Ökonomie ist Wirtschaft. Eine Ökologie. Nein, einfach.
Ökologie?
Ach,
Umwelt.
Weiß der Geier was. Also unglaublich vielseitig, was die Natur angeht. Die Menschen wahnsinnig herzlich, ehrlich. Und dann bekommt man mit, dass hier Korruption so groß ist. Es steht für mich in einem riesen Widerspruch zu all dem, was wir erlebt haben. Also es geht wahrscheinlich echt um
ja, irgendwelche
großen, doofen politischen Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel beim Lithium auch,
getroffen, wo
die Sorge bei uns so riesig war. Weil eigentlich müsste sich, ganz ehrlich, Argentinien müsste sich an dem Lithium vorrat, obwohl Bergbau, alles ist umstritten, aber die könnten sich daran selbst in dem Sinne also, die Wirtschaft fördern. Also die können sich bereichern.
Ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, den Damian sagt. Vielleicht auch für euch so ein Fact, eine Sache, die man halt bei uns nicht so mitbekommt. Lithium wurde hier sozusagen erst in den letzten Jahren so in dieser Masse entdeckt.
Ja, auch entdeckt, oben. Weil der Bedarf immer größer wurde. Man hat geguckt, wo gibt's Lithium?
Genau, der Bedarf wird immer größer aufgrund der Batterien,
E-Mobilität, ganze Technik, Chips und Co. Alles eigentlich, was Digitalisierung ist, da wird Lithium gebraucht.
Genau.
So ungefähr, und hoffentlich stimmt's.
Und hier gibt es ein riesengroßes Lithium-Dreieck. Das liegt zum Teil in Chile, in Bolivien und in Argentinien. Also genau dieser nördliche Bereich, in dem wir uns eben gerade hier im Altiplano befinden. Und hier soll, je nach Berechnungen von wem, 65-85% des weltweiten Lithium-Vorkommens stattfinden. Das muss man sich mal vorstellen.
Eine kleine Fläche. Das genau. Also ist schon groß, aber es ist jetzt nicht so, dass es, wir reden jetzt vielleicht eine Fläche wie groß wie die Schweiz, oder? Also
keine Ahnung, jetzt im Vergleich halt so, nein, die Schweiz ist wirklich klein.
Man ist denkt wirklich klein, man findet sich dieses Verhältnis.
Aber das Ding ist einfach, dass das Besondere auch hier ist, zum Beispiel momentan wird das größte Lithium abgebaut oder das meiste in Australien.
Mhm.
Dabei haben die tatsächlich gar nicht so viel. Aber das Besondere ist hier, dass der Abbau auch relativ leicht ist, weil er eben in diesen Salzbecken stattfinden kann und das einfach von Becken zu Becken gespült wird und man nicht gewisse Landschaften sprengen muss.
Ja.
Also oft muss man woanders Dinge bewusst aufsprengen, um da dann ans Lithium ranzukommen.
Also nur das kleinere Übel, um an Lithium zu kommen. So.
Genau. Problem ist allerdings, vielleicht für euch so ein bisschen, falls ihr irgendwo mal mitdiskutieren wollt, ist natürlich, dass das die großen Staaten der Welt wissen, sehen und Argentinien natürlich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage ist. Also, dass natürlich schwierig ist, das jetzt selbst zu nutzen und zu sagen, das ist jetzt unsere große Chance, um uns wieder zu stabilisieren oder allgemein auch Südamerika zu stabilisieren, weil natürlich Chile und Bolivien, die können damit nachziehen. Also, die könnten eigentlich zu dritt richtig viel für diesen Kontinent auch tun.
Was hat jetzt einer gesagt? Das könnte Saudi-Arabien der neuen Welt sein. Also, Saudi-Arabien wegen dem Ölvorkommen, hier wegen dem Lithiumvorkommen.
Genau.
Die Chance.
Genau, und die Chance gibt es anscheinend. Problem ist aber natürlich, das wissen natürlich auch die USA, das weiß Russland und das weiß auch China. Also ich sage dir jetzt nur mal so namensgebend für diese drei großen verschiedenen Richtungen, Mächte, die es so auf der Welt momentan gibt, beziehungsweise die halt auch auf der Welt viel zu sagen haben. Und die sind natürlich hier alle schon höchst interessiert daran, irgendwie sich reinzufuchsen, sodass die das hier das Sagen behalten. Also dass sozusagen Kolonialisierung. Was damals passiert ist, auch mit dem Gold in Brasilien und, dass diese Bodenschätze halt wieder rauskommen
und die,
müssen die Länder
das diesmal,
nicht
gar nicht auch mit. Ich glaube, das müsste gar nicht passieren, dass sie da mit Gewalt an die Sache gehen, sondern einfach das ist jetzt eine fiktive Geschichte.
Mhm.
Ich kann mir voll gut vorstellen, weil Argentinien hat wahnsinnig viele Schulden. Und dann kommen wahrscheinlich irgendwo, wo die Schulden haben, irgendjemand kommt dazu und sagt, ah ja, ihr habt ja so viele Schulden, das wisst ihr ja, gell? Und lasst uns doch einfach mal einen Deal machen, da profitieren wir beide von. Wir erlassen euch ein gutes Stück an Schulden, eine große Summe, dann habt ihr wahnsinnig große Chancen, für die Zukunft wieder neu aufzubauen. Dafür können wir aber euer Lithium abbauen. 20 Jahre zu dem und dem Preis. Und ohne Scheiß, ich bin mir sicher, Ökonomen wissen schon genau, dass Lithium irgendwie in 10 Jahren das Dreifache wert sein wird oder sowas. Und dann haben die wieder einen Deal abgeschlossen, wo erstmal die Schulden weg sind oder ein Teil der Schulden. Aber dann verkaufen ihr Zeug viel zu billig und andere profitieren wieder enorm davon. Ich glaube, so, das ist die
Art. Eine
große Gefahr, die hier besteht. Und ich fände es so schade. Ich fände es so schön, wenn dieses Land mal wieder eine Chance hätte, auch sein Potenzial wirklich zu nutzen.
Ja, allgemein Südamerika, finde ich, weil in Südamerika gibt es so, so viel. Und man muss ja auch sagen, wenn man so über die Weltpolitik was hört, dann hört man über sehr viele Länder was, aber hört man etwas Südafrika ähnlich, ne? Oder Südafrika, ich meine Afrika allgemein jetzt. Also Südamerika und Afrika sind so zwei Kontinente.
Wenn ein Krieg, wenn Waffen im Spiel sind, dann hört man es eher.
Naja, aber ich finde, in Südamerika hört man weniger Krieg. Hier hört man eher so totale Destabilisierung des Landes. Wissen eigentlich eh nicht, wie sie mit Geld umgehen.
Aber Afrika auch. Von Afrika hört man entweder, finde ich, nur wenn Nahrung, Thema Nahrung, also Leid und Krieg, wenn irgendwo ein Aufstand ist. Aber ich glaube auch, Afrika hat so wahnsinnig viel Potenzial, dass man das auch in ein positiveres Licht rücken könnte, damit man auch selbst auch irgendwie, kann ja auch sein, einfach deren Produkte dann eher mehr wahrnimmt, dass sie mehr Export machen können oder irgendwie ihren Wert zurückbekommen und nicht nur ausgebeutet werden, sondern dass die das, was sie haben, auch wirklich nutzen können. So wie Südamerika, das wäre schön.
Das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn das irgendwie passieren könnte in den nächsten Jahren. Also wie man sieht, wir reisen und kriegen viel mit, aber wir machen uns da auch viele, viele Gedanken und dann versucht man das irgendwie auch so aufs Kleine für sich zu übertragen, also dass man das dann halt auch wirklich schätzt, ja, ne? Und sagt, wow, spannend, das kommt also von hier und das gibt es hier und ja, das ist irgendwie schön auch beim Reisen, auch natürlich sich mit diesen komplexen Themen auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall.
Und das gehört irgendwie auch zum Reisen dazu. Das unterscheidet halt nämlich nochmal so einen Urlaub, weil ganz ehrlich, wenn ich im Urlaub bin, also wirklich so Urlaub, will ich von solchen Problematiken nichts hören.
Verständlich.
Da hab ich meine Ruhe. Verständlich.
Ich meine, wenn man so Urlaub in dem Sinne von, man reist irgendwo, also ich meine, man macht ja auch meistens Urlaub, weil man echt wirklich auch erschöpft ist und einfach ein bisschen Ruhe haben möchte.
Ja.
Und ich verstehe jeden.
Das nehme ich auch niemandem
übel. Nein, auch wir selbst, wenn wir, ja, haben ja auch so Phasen, da möchte man einfach nur die Umgebung genießen, das gute Essen, das Klima und dann kann man wieder mit Kraft zurück an seine Probleme.
An seinen Alltag.
An seinen Alltag.
Ja.
Und aber Reisen ist schon nochmal in dem Sinne was anderes wie wir, wenn wir so lange unterwegs sind, mhm, oder wie auch andere auch, wir sind ja nicht die einzigen Reisenden auf dieser Welt, dann finde ich es aber wichtig, dass man sich mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzt. Ja. Das ist wie das Romantisierte. Es ist, ich würde auch durchdrehen, wenn ich jeden Tag nur irgendwo hier draußen sitzen würde, ein Buch lesen und Urlaub machen würde.
Ja.
Sondern das ist gerade dieses Abenteuer, dass man wirklich reist, sich mit den Menschen austauscht, Gedanken macht, auch diskutiert, also im positiven Sinne, über Sachen redet, Input aus erster Hand bekommt und das Ganze auch verarbeitet. Das ist Reisen.
Das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Und würdest du jetzt sagen, nachdem du jetzt die letzten Tage so unterwegs warst und nach all den Strapazen, dass es nicht doch jetzt Zeit ist, Urlaub zu machen?
Ja.
Also wie fühlst du dich jetzt
ganz
so bezüglich
ehrlich,
der Reise allgemein?
Ich bin gerade ein bisschen im Struggeln.
Ja.
Ich finde, der Input von den letzten Wochen war enorm.
Mhm.
Es waren wahnsinnig viele Dinge, die wir mitbekommen haben, die wir verarbeitet haben, die unser Körper auch ausgehalten hat. Und ich finde, es merkt man, wenn wir arbeiten ja auch nebenbei und wenn ich mich an irgendwas dran setzen muss, wo ich mich konzentrieren muss, fällt mir gerade schwer.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Urlaub die Lösung wäre oder so ein bisschen Reisemüdigkeit,
mhm,
würde ich auch sagen. Ich merke das gerade so ein bisschen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir eine ganz neue Epoche auch bei uns auf dieser Reise einschlagen.
Ja, denn so eine neue Ära.
Eine neue Ära, denn wir werden leider Gottes, ich muss wirklich sagen leider, mir fällt es schwer,
ja,
werden wir so langsam unser südliches Südamerika, was wir so gerne haben, verlassen. Es geht so langsam weiter Richtung Alaska, was auch richtig geil ist, aber wir gehen voll raus aus der Komfortzone und ich merke es langsam auch, besonders jetzt auch, wo wir so lange so einsam waren, so Thema, ja, was man sich zu Hause so schätzt, also auch Freunde, Familie, das gute Essen, dieses Einfache, da merke ich auch, da habe ich so ein bisschen Sehnsucht gerade aktuell.
Und würdest du sagen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, einfach mal so ein Break, keine Ahnung, 2-3 Wochen in der Heimat, mhm, würdest du das wollen?
Boah, das hatte ich mir auch schon überlegt.
Ja.
Und da muss ich aber auch sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, es würde es nicht besser machen. Ich würde es gerne hier durchziehen, einfach weil man so viel mitbekommt und weil das eine einmalige Chance ist, die wir uns hier gerade aufgebaut haben, all diese Erfahrungen und Dinge zu machen, zu erleben. Und würde ich wieder heimkommen, ich weiß nicht, ob ich mich, ich bräuchte wieder Zeit, um mich hier drauf wieder einzulassen und es würde es nicht besser machen, es würde es nur verschieben.
Und klingt es jetzt, das klingt aber eigentlich so ein bisschen, finde ich, wenn ich das jetzt so höre, dass es ja eigentlich besser wäre, die Reise jetzt zu beenden.
Nee, das würde ich auch nicht mit mir vereinbaren können.
Dafür. Aber warum? Nur wegen deinem Ego, weil du sagst, ich habe mir den Plan genommen und muss es jetzt durchziehen? Weißt du, was ich meine? Oder,
ja, ja,
oder so,
ja, doch,
weil auch, du da Lust drauf hast.
Auf jeden Fall auch das Ego, dass man einfach sagt, komm, jetzt habe ich vor, jetzt ziehe ich durch. Einfach weil.
Aber keiner zwingt dich doch.
Nee, zwingt mich keiner, aber ich möchte es erleben, ich möchte es erfahren. Es gibt ja auch so viele krass positive Dinge, die wir erleben.
Ja.
Wo ich dann auch wieder ganz schnell wieder vergesse, was so die negativen Dinge sind. Und darauf freue ich mich einfach riesig. Und ich warte, ja, was heißt, ich warte wieder drauf, dass so ein Erlebnis kommt. Das ist, jeden Tag ist es ja irgendwo, man genießt jeden Tag. Aber es gehört auch einfach dazu, dass es auch mal Phasen gibt, die nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen sind, wo man sich auch so ein bisschen durchbeißen muss, ist ja auch im Leben so. Ich meine auch eine Hochzeit, egal was, wenn man ein Kind kriegt, bin ich mir, also die Erfahrung haben wir jetzt ja nicht. Mhm. Aber da gibt es auch Phasen, wo man sich denkt, boah, es ist gerade echt wirklich hart und scheiße und mühsam und anstrengend. Und dann ist es halt mal eine Phase, da muss man durch, beim Job auch, vor der Hochzeit meistens, bei vielen ja auch, wo es dann stressig wird. Aber dann weiß man ja, es lohnt sich.
Man weiß, warum man diesen Weg geht.
Man weiß, warum man diesen Weg geht. Und das, finde ich, ist wichtig, dass man auch mal durchbeißen kann. Und das weiß ich. Das kann ich bei mir auch ganz gut einschätzen. Und ich weiß, dass es gerade nur, vielleicht aufgrund der Müdigkeit oder der körperlichen Last ist, dass wenn irgendwo wieder eine Phase kommt, einfach nur 3-4 geile Tage, dass ich sagen würde, nee, mich kriegt hier keiner wieder nach Europa.
Ja. Zumindest nicht jetzt, ne?
Zumindest nicht jetzt, ja.
Ja.
Das, ja, also ich glaube, es könnte eine Option sein, werden wir uns auch noch Gedanken machen.
Ob wir nochmal nach Hause fliegen
müssen. Ja, aber das ist auch mit sehr viel Aufwand, viel Geld auch verbunden. Ja. Und ich weiß nicht, ob es besser macht. Dann ist man zu Hause und dann hat man dann hat man ganz falsche Vorstellungen wieder von zu Hause.
Genau, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also ich fand das letzte Mal jetzt zurückfliegen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, da waren wir ja 2 Monate da, ne? Und du warst
und
ja danach.
Ich bin zu Hause weg. Zu Hause ist Steffi.
Ja,
in unsere
Steffi.
Alte Heimat.
Die Heimat, genau. Ja, da hast du recht. Eigentlich haben wir jetzt sehr viel über zu Hause. Aber da muss ich ehrlich sagen, für mich fühlt es sich auch nicht mehr wie zu Hause an. Nee. Für mich fühlt es sich wie ein Ort an, an dem halt ganz viele Menschen sind, die ich gern habe. Aber
Urlaubsort, würde ich sagen. Jetzt
ja,
also
ich habe kein Zuhause gefühlt. Also
altes
Zuhause ist
daheim
weg.
Daheim zu besuchen wäre für mich ein Urlaubsausflug.
Ja.
So mal zu Mutti, zu Papi gehen da, füttern lassen, da gucken, was Tolles gibt. Nur die tollen Sachen machen. Aber wir haben ja da keine Probleme mehr, keine Lasten mehr.
Ja, eigentlich nicht, weil die Verantwortung...
Nur die schönen Sachen.
Klar, bis auf die Immobilie, aber die läuft ja zum Glück übrigens.
Gott sei Dank.
Haben wir das vermietet. Ganz kurz, nur ganz kurz angerissen ist
kleiner
vermietet.
Break.
Aber wir können gerne mal im nächsten Podcast mehr drauf eingehen.
Ja, zumindest sind wir sehr, sehr happy bis
jetzt.
Sehr weit weg. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Das können wir aber euch echt gerne im nächsten Podcast ein bisschen mehr erzählen. Aber auf jeden Fall wäre das ja so, wie du sagst, die einzige Verantwortung. Sonst würde man so die schönen Sachen machen. Aber ich glaube, es wäre auch so... Ich weiß nicht.
Das ist wie wenn ich meine Oma in Polen besuche. Dann fahre ich hin und ich mache nur die schönen Sachen.
Oder wenn wir Uruguay zu meiner Familie gehen.
Uruguay, wir machen nur die schönen Sachen.
Ja, eigentlich stimmt. Eigentlich fühlt sich das so an.
Wir haben unser Zuhause hier und deswegen auch unsere Probleme hier. Unsere Arbeit, unser Stress, unser körperliches Leid, alles hier.
Ja,
in Delphi.
Stimmt. In Delphi. Das ist jetzt so unser Anker vielleicht.
Ja.
Unser Ankerpunkt.
Und Containerschiff, Delphi ist ein Containerschiff.
Und wir haben halt alles, wie du sagst, wir haben alles dabei und nichts, was dort, ja, eigentlich... Ja, ich finde, es trifft sehr gut.
Trifft's gut, gell? So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Ja, weil ich finde auch dieses Zuhause, also so Zuhause von Haus, Wohnung, 4 feste Wände. Nee, das gibt's nicht mehr.
Steffi fühlt sich für mich auch so alltäglich schon an.
Ja.
Die Abläufe, morgens aufstehen, keine Ahnung, Toilette, Abwasch und Co. Es fühlt sich an wie zu Hause, ganz klar.
Ja, und ich vermisse auch das Haus nicht. Nee. Selbst in so einer Phase wie jetzt, wo man jetzt ja auch so ein bisschen sagt, man ist so ein bisschen müde. So ein bisschen, man muss jetzt so wieder Energie tanken. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, wäre jetzt geil im Haus zu sein.
Ja, nicht in unseres, aber in einem Haus, also in einem 4 festen Wänden.
Na, das genieße ich schon immer, ne? Also
das
ich muss ja ehrlich
wir, genau.
sagen, ja, weil viele denken ja, das ist dann immer so, man wird echt so in eine Schublade gesteckt, ne? Denken, boah, bist du krass, du machst so Outdoor-Sachen, hast jetzt so einen kleinen Minicamper mit Zelt und du musst ja das Campen lieben. Und ganz ehrlich, ich mag das Campen, also ich war noch nie ein Camping-Fan.
Ja.
Also ich liebe jetzt Steffi und man muss ja auch sagen, wir haben uns ja echt viel Komfort reingebaut und ich liebe das, aber ich liebe all das, was Steffi mir ermöglicht zu erleben. Also ich mache es jetzt nicht, um das Camping-Halbers willen, weißt du, sondern ich mach's aufgrund der
Hätten wir nicht
Reise.
Mehr das Abenteuer, dann würden wir wahrscheinlich direkt wieder in eine Wohnung gehen. Oder in mehreren, dass wir irgendwie 2 Monate hier, 3 Monate dort.
Genau.
Dass wir da von
Für
Wohnung...
Für die Zukunft dann.
Genau, also mal in den Bergen, dann irgendwo im Warmen, irgendwie sowas. Also fest würde mir jetzt schwerfallen, fester Wohnsitz, aber irgendwie die Möglichkeit zu haben.
So jetzt. Und in 2 Jahren oder so?
Ja, dann weiß ich nicht. Das kommt ja noch in 2 Jahren. Ja, das stimmt. Aber die Möglichkeit mit Defi, dass man halt mobil ist und alles mit dabei hat, das ist
so
natürlich
so geil. Und
so
komfortabel auch schon noch, ne?
Ja.
Und trotzdem noch so ein bisschen das gewisse extra an Adrenalin. Weil ich muss ja schon sagen, manche fragen ja auch, hey, wie wäre das mit dem Van gewesen? Oder wünscht ihr euch nicht so diesen Platz und so zurück? Klar, also mehr Platz ist schon nice, wenn ich jetzt manchmal diese krassen... Expeditionsmobile hier sehe, ey, die haben einfach ihr ganzes Hochhaus
also,
dabei.
Also, ihr könnt vorstellen, es sind LKWs, die
ja,
hinten
so
das ganze, diese Ladenfläche komplett ausgebaut haben mit einem Haus. Also, das ist Haus, vergleichbar mit einem Haus.
Ja, es ist so heftig.
Die haben sogar
schon
Zimmer.
So, boah, nice. Ja, die haben Zimmer. Kannst richtig abschließen und so.
Und eine Toilette.
Und eine Toilette, ja.
Boah.
Krass, und eine Dusche drinne und total
und
verrückt.
Viel Wasser.
Ja, und richtig platt. Also, auf jeden Fall denke ich mir schon so manchmal nice, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier sage, boah, ich hätte es gern gegen unseren Ducato ausgetauscht. Also, da mag ich schon die dieses gewisse Nervenkitzel, dieses gewisse Extra. Und
ja, wir sind
auch
Dopaminsand, Dopaminsuchtis.
Wir sind dopaminorientiert, unser Lebensstil, auf jeden Fall.
Wir brauchen das Abenteuer, wir brauchen den Nervenkitzel, die Herausforderung.
Ja, deswegen, ich mag das auch, mich in unangenehme Situationen zu bringen. Also beim Sport, das ist so eine andere Sache, ne? Aber mich so ein bisschen in Situationen zu bringen, gerade was jetzt so dieses Abenteuer beim Reisen angeht, so ein bisschen unangenehm darf es werden.
Mhm. Genau, und das ist mit Defi halt super gut möglich, weil auch...
Wird es immer unangenehm, es zieht überall. Die Fender Leute ist perfekt.
Wir können uns nicht von der Außenwelt hier isolieren, weil wir alles offen haben.
Ja, ist echt so.
Wenn wir irgendwo parken haben, sind wir auch immer zugänglich eigentlich. Wir müssen immer wieder raus und rein und können sich
einsperren. Das ist schon hart. Also als introvertierte Person in der Stadt parken. Oh, ja. Das ist hart.
Aber ich liebe es immer noch. Also bereuen auf gar keinen Fall. Auch wenn wir jetzt sagen würden, morgen brechen wir das ab, würde ich es auf keinen Fall bereuen, all die Arbeit, die wir in Defi gesteckt haben oder die Vorbereitung. 0,0. Es war bis jetzt schon, hat es schon komplett alle Erwartungen gedeckt und es ist so krass übertroffen.
Ich finde, das hat meine Erwartungen ehrlicherweise komplett übertroffen. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so wohl fühle.
Ja, Und all das, was noch kommt, ist alles nur Bonus. Es ist alles nur noch nice to have und ich freue mich auch, es gibt noch so viele geile Sachen, die wir erleben werden. Also so viele geile Gegenden.
Also ich habe, weil du ja vorhin auch meintest, neue Ära.
Ja.
Also weil ich muss ehrlich sagen, wir haben ja die letzten 10 Jahre, das ist so schlimm, schon immer so hohe Zahlen jetzt sagen zu müssen, aber es ist so langsam so. Wir haben immer die gleichen Sachen bereist, ne? Also wir sind so richtige bequemliche Reiser geworden. Also ich bin ja mit meiner Mama und mit ihrem damaligen Freund sind, wir haben ja schon viele verschiedene Sachen gesehen, aber es war schon auch eher so gechillt und mal so zwischendurch so ein bisschen was entdeckt. Und ich habe ja insgesamt auch mehr gesehen als du jetzt im Vergleich zu deinem, also mit deinen Eltern, ihr habt dann doch eher so den klassischeren Pauschalurlaub gemacht, ne?
Ja, oder irgendwie Zelt.
Oder Zelt. Genau. Du bist eine richtige Campingmaus.
Ich bin eine Campingmaus, ja.
Und und ich muss ehrlich sagen, so ganz neue Gegenden erkunden, das ist noch nie so, dass ich jetzt so die Reisende war, die gesagt hat, boah, ich liebe das jetzt, ganz viele neue Länder zu erkunden. Mhm. Sondern ich wusste, eigentlich interessiert mich das, aber ich muss mich bewusst in die Situation reinbringen, dass ich es dann einfach mache. Mhm. Und dass ich nicht aus Bequemlichkeit sage, ja, wir fliegen jetzt halt nochmal nach Mauritius, weil das halt einfach gechillt und geil.
Ja.
Da würde ich sowieso bald, also ich habe das schon so in meinem Kopf, glaube ich, der erste Urlaub, nachdem wir wieder zurück sind.
Mauritius,
ja. Einfach weil es wie auch, das fühlt sich wirklich auch so wie Heimat an.
Ja, das stimmt.
Und aber jetzt kommen halt wirklich auch ein paar Länder. Also da muss ich ehrlich sagen, zum Beispiel Chile war ja auch nie, oder eigentlich war kein Land in Südamerika auf meiner Liste von möchte ich unbedingt entdecken.
Mhm.
Sondern war jetzt so, oh wie cool mit der Panamericana und dann eigene Länder. Aber ich habe keine Vorstellung von den einzelnen Ländern. Mhm. Also ich bin, gerade weil mich aber diese so wenig Vorurteile... Man kriegt als Europäer echt, finde ich, persönlich wenig mit.
Ja.
Und mich nerven die ganzen Vorurteile auch zum Thema Südamerika. Vielleicht auch, weil ich selbst halt ja zum Teil Südamerikanerin bin.
Ja.
Identitätskrise ist sowieso bei mir riesig, muss man ehrlich sagen. Vor allem jetzt, wo ich hier halt wie eine Nicht-Südamerikanerin nonstop behandelt werde. Aber in Deutschland halt wie eine Südamerikanerin. Mhm. Keine Ahnung, für mich ist es halt so echt schwierig, das irgendwie alles einzuschätzen. Und dann die Vorurteile, die nerven mich übelst und dementsprechend gehe ich eher so vorstellungslos an die Länder ran. Und Argentinien hat mich halt voll positiv überrascht und vielleicht ist es auch so, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob mich jetzt noch Bolivien, Peru und Kolumbien und Ecuador, ich habe gar keine Ahnung von den Ländern.
Keine Vorstellung.
Und genau, keine Vorstellung.
Ich muss auch vorstellen, wir haben 25.000 Kilometer, haben wir eigentlich fast nur in 2 Ländern gemacht. Brasilien, ja. Argentinien, ein bisschen Chile immer wieder rübergehüpft.
Genau, und Chile auch. Aber ich habe so Angst.
Und jetzt kommen 25.000 Kilometer mit 15 Ländern oder sowas.
Ja.
Oder keine Ahnung, nicht gezählt.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist so der Respekt, den ich habe. Ich freue mich total drauf. Aber ich habe so Angst irgendwie so, hätte mich jetzt zum Beispiel auch Brasilien und Argentinien weniger gecatcht und nicht so krass positiv. Ich frage mich halt, wie kann man das toppen?
Wir sind Heimscheißer. Wir sind einfach Heimscheißer.
Aber
wie kann man es toppen? Das ist eine gute Frage.
Das ist so paradox, dass du sagst, wir sind Heimscheißer und wir sind hier unterwegs.
So Heim. Ja, ja, aber ich verstehe genau, was du meinst, weil ich es schon genauso fühle. Aber ja, einfach diese Überquerung der Grenze rüber nach Bolivien.
So Komfort, ich glaube, man hat so wieder so eine so eine Komfortblase aufgebaut.
Ja, und am Ende sind wir Bolivien, dann wollen wir nie wieder raus aus Bolivien.
Genau, das kann halt auch passieren.
Einfach nur diese, raus aus der Komfortzone, einfach diesen ersten Schritt wieder wagen. Das ist wie beim Sport. Man liebt die Sportart, aber den ersten Schritt, man sich anziehen oder hinzugehen oder ins Fitness.
Genau,
oder, dann ist man da und oh geil und danach, geil. Oh mega geil. Und dann möchte man wieder und dann, bevor man es aber wieder macht, wieder so.
Und dann hast du es vielleicht auch super bequem, weißt du, weil dann, keine Ahnung, zum Beispiel, man hat sich dann in Kolumbien verliebt und dann kommt aber der Sprung dann von Südamerika nach Mittelamerika. Das ist ja dann auch schon mal ein ganz neues Gebiet dann. Und dann denkst du dir vielleicht dann auch so, boah, Kolumbien war jetzt eigentlich so geil und jetzt muss ich da rüber und will ich eigentlich schon rüber oder warum tue ich das eigentlich alles? Ja. Warum bin ich eigentlich, also so, Ja, ich glaube, man kann es irgendwie schwer beschreiben, aber vielleicht
und jetzt auch all die, so die jetzt sagen, dann bleibt doch noch länger, so, der bleibt aber doch da. Nicht. Es geht nicht. Es gibt mehrere Faktoren. Wir sind hier auch aufgrund unserer Aufenthaltszeit. Wir haben ja nur eine gewisse Aufenthaltszeit, die wir in jedem Land kriegen. In dem Sinne geduldet, so kann man es ja sagen.
Ja, wir
müssen
halt
das Auto rauskriegen Besucher, wegen dem Zoll. Wir sind Besucher. Wir haben auch Thema Sachen wie Krankenversicherung und Co. Wir sind immer noch deutsche Staatsbürger. Also es ist so, dass da verschiedene Faktoren gibt. Es gibt eine gewisse Zeit, wie lange Defi auch außerhalb Deutschlands sein darf, bevor wir da wieder hohe Zölle bezahlen müssen. Also es gibt so viele Faktoren. Und wir haben einfach diese Riesenvision in unserem Kopf, nach Alaska zu fahren. Und ich finde, das treibt mich schon enorm auch an.
Ist auch schön, Ziel zu haben, weil ziellos kann ich nicht. Wie sagen wir immer, rumpimmeln. Die können einfach rumpimmeln.
Und stell dir mal vor, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass wir irgendwann mal oben in Alaska sind und auf die Karte gucken können und sagen können, guck mal, das haben wir alles gemacht. Und so sieht es dort aus, dass wir Bilder vom Kopf haben, wie es in der Region ist. Ich habe den Geschmack von schlechtem Wein in meinem Mund, wenn ich auf Cafayate zeige und auf Mendoza auf die Region. Also einfach all so viele Erlebnisse. Und das im Leben mitnehmen zu können bei neuen Abenteuern, da freue ich mich drauf. Das Leben ist auch nur begrenzt.
Ja.
Ich habe noch so viele Sachen vor, auf die ich so Bock habe.
Ich liebe das auch, einfach ein Ziel zu haben, aber gleichzeitig muss ich ja ehrlich sagen, in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass der Weg halt auch Teil des Ziels ist.
Ja.
Also, dass ich niemals vergesse, dass ich diesen Weg genieße, und diesen Weg genieße ich auch total. Es ist nicht so, dass ich endlos denke, boah, ich muss jetzt Alaska ankommen, ich muss ankommen.
Nee, wir genießen es sehr.
Genau, sondern ich genieße es schon.
Manchmal genießen wir es sehr.
Aber
das.
Das habe ich schon auch in meinem Kopf. Aber wie du sagst, ich finde, man hat diese lebhafte Erinnerung, und ich liebe das einfach, dass man jetzt so über die Karte gehen kann und dann da so hinzeigen kann und dann direkt so eine Idee vor Augen hat. Was war das da grün? War es eher trocken? War es heiß? War es windig? Ja. Wie hat es dort geschmeckt? Wie du meintest? Wie waren die Menschen? Das ist schon sehr, das fasziniert mich sehr an unserer Reise.
Das fasziniert mich auch enorm. Und mein großer Traum im Leben ist es irgendwann mal, weil jeder muss mal gehen. Und ich würde mir es wünschen, dass wenn man es irgendwie davor schon weiß, dass man gehen muss, weil man einfach alt ist oder sowas. Ja. Und einfach sich denkt, boah, geil, ich habe wirklich fast alles machen können was ich sehen wollte, machen wollte, erleben wollte. Und ich glaube, das ist sehr, sehr friedlich. Das ist ein sehr friedlicher Gedanke im Kopf, wenn man dann einfach nur noch genießen kann, wenn man alt ist und vielleicht auch nicht mal viel machen kann oder sowas, aber all diese lebhaften Erinnerungen und Erlebnisse hat.
Ja, aber wo du meintest, dass man alles machen konnte, was man machen wollte, da bin ich raus, weil ich glaube, ich will so vieles machen, das reicht nicht für ein Leben.
Das reicht, also, aber schon, das, was man machen auch kann, man muss auch realistisch bleiben.
Na, aber da kann ich nicht, mein Kopf denkt
okay, nicht realistisch,
was das angeht. Also ich bin eher so, wo ich sage, wo ich ja auch meinte jetzt mit der Höhe und sowas, ne? Wir reden über viele Sachen, aber ich habe zu Damian gesagt, du Damian, falls mir jetzt irgendwas passieren sollte, weil ich habe echt ein bisschen Panik bekommen, als wir dieses Nichts gefahren sind.
So verständlich.
Weil ich das nicht einordnen konnte. Ich war erstmal es war nicht so, dass ich jetzt so richtig so aufgelöst war oder so, sondern ich habe zu Damian gesagt, du, ich mache mir eben gerade irgendwie Gedanken. Ich weiß eben gerade nicht, wie mein Körper reagiert. Wir sind jetzt sehr schnell die Höhe gegangen von 3.500, dann dachten wir, wir bleiben dort, dann sind wir doch auf 4, dann auf 4,5 und dann hin und her, und ich habe gemerkt, die Kopfschmerzen sind stärker geworden und dann so ein bisschen Herzstechen und so. Und dann habe ich zu Damian gesagt, Damian, ich weiß nicht, ob ich es einordnen kann, aber falls mir irgendwas passieren sollte auf so einer Tour oder jetzt auch bei unserer Reise, dann musst du wissen, dass ich glücklich gestorben bin.
Und das Haselnuss-Giraffe.
Hauptsache, dass du halt weißt, dass das halt schön ist, was wir jetzt gemacht haben. Und deswegen würde ich jetzt eher so gehen, sage ich jetzt mal, mit diesem Gedankenwort, das ist richtig deep hier, ne? Wenn ich bis zu dem Zeitpunkt halt einfach glücklich war, dann reicht das.
Ja, und du hast mir gesagt, Hase und Giraffe soll ich zu dir legen, wenn du gehst.
Meine Kuscheltiere.
Kuscheltiere. Ja, die sind das finde ich auch ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Wir haben auch Situationen, wo wir denken, was du gerade sagst, wenn man all das durchgeht. Und das ist ein Punkt, wo viele dann direkt von Panikattacken reden, weil die es dann einfach nicht so gut zuordnen können. Und das verstehe ich auch, das macht
Panik.
Naja, aber
eine Panikattacke, ich glaube, da muss man auch unterscheiden, weil manche sagen, also eine richtige Panikattacke, das ist ja, wenn dein Körper komplett reagiert. Genau, aber Panikattacke habe ich auch das Gefühl, dass manche manchmal sagen so, ich hatte jetzt eine Panikattacke, aber es war keine so Panikattacke vom Körper, sondern
schnell,
im Kopf.
Ja, ich glaube, die Begrifflichkeit
ohne Körper.
Letzter Zeit bekomme ich es auch viel mit schnell missbraucht. Und das könnte man, das, was wir dann haben, könnte man auch als Panikattacke, würden es viele leider, ich sage leider, aber ich finde es schade, für die, die es wirklich und ernsthaft, wie du meinst, dass wirklich einen Kontrollverlust haben, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Das kennt jeder in den Ansätzen. Aber manchen, die es dann noch extremer haben, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein, weil du es nicht mehr einordnen kannst.
Und ich finde es so schlimm, dass das manche missbrauchen, und bei so Dingen, wie wir es erlebt haben, wo man sich einfach nur mal negative Sachen durch den Kopf geht oder Sorgen hat oder Ängste hat. Das ist, finde ich, normal. Und damit muss man selbst irgendwie zurechtkommen können. Und wenn man es nicht kann, würde ich es dann einordnen in, es ist eine Panikattacke. In dem Sinne von, es ist das, was man als dieses Schlimme definiert.
Also wenn man dann wirklich der Körper dann streikt und sagt, hier, genau. Ich kann eben gerade nicht damit einordnen.
Richtig, und das ist wirklich, und da muss man wirklich, da muss man seinen Körper kennen und da dann auch, da muss man unterscheiden und da
wohl beides richtig einordnen können.
Genau. In der Begrifflichkeit. So wie Depression. Nicht. Ich finde, es gab eine Phase, da wurde Depression ganz schnell missbraucht, dieses Wort für eine traurige Phase. Und die, die wirklich Depression haben, hatten dann Probleme, an keine Plätze zu kommen oder all sowas, keine Therapieplätze.
Na, ich finde.
Und das fand ich schon, das Wort dann viel zu schnell ausgenutzt für, ich möchte mich nicht mit Problemen, möchte nicht mit denen umgehen oder ich möchte die nicht bekämpfen, sondern ich lasse mich drauf ein und lasse mich in dieses Problem versinken.
Aber ich glaube, das Problem gab es eher auf Social Media.
Social Media, ja.
Weil ich glaube, da, nicht, dass ihr das jetzt
das halt,
so falsch versteht, sondern ich glaube, damit bezieht es auf Social Media. Genau, weil es ein Rieseneinfluss und ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz viele, wo man es auch weiß, von hinter den Kulissen, just saying, dass es für Klicks ausgenutzt worden ist.
Ja, genau, es kommt ja gut an.
Und deswegen, genau, es kommt ja gut an und es kriegt viele Klicks, deswegen vielleicht einfach nur der Hinweis hier von Behind the Scenes, von Creatern, die schon seit vielen Jahren in dem Geschäft sind. Wenn ihr mit solchen ernstzunehmenden Dingen wie Panikattacken, Anxiety, also Angstzustände und Depressionen zu kämpfen habt, sucht euch auch im Internet bitte ganz bewusst eure Creator aus. Nicht bei jedem ist das immer echt, was da gesagt wird, sondern es wird für Klicks mit ausgenutzt.
Muss man leider sagen.
Genau, bitte, bitte.
Und hinter der
bitte.
Aussage stehe ich auch.
Passt auf,
Das ist, ich finde es teilweise echt absurd, was oft vermittelt wird. In welchen Momenten es dann genutzt wird und welchen nicht. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, sobald dann irgendwie ein Deal oder Geld dahinter steckt, sind irgendwie alle Sorgen und Ängste oder Attacken weg und dann kann irgendwas gemacht werden, wo ich mir denke, oh fuck, also das würde ich mich jetzt nicht trauen oder das würde ich jetzt nicht machen oder da würde ich mich in eine Situation begeben, die sehr unangenehm ist. Ich finde es sehr oft sehr, sehr fragwürdig und wir wissen es ja, wie du auch gesagt hast, aus erster Hand.
Genau, wir wissen es aus erster Hand. Also seid euch da einfach, seid einfach vorsichtig, weil ich finde auch, das ist etwas...
Bewusster Konsum.
Genau, bewusster
sowohl bei schlechtem Wein als auch bei allem. Als
absolut.
Auch bewusster Konsum ist so wichtig.
Ist
und nur weil es auch Social Media leicht verdaulich sein kann, weil man sich da abgeholt fühlt, ist es auch nicht immer gut. Weil dann kommt man irgendwie, ist auch so eine Spirale, finde ich, wo man in Social Media reinkommen kann. Wenn man sagt, ach ja, der redet auch drüber, der hat damit auch Probleme, dann ist es ja in Ordnung. Aber das sind ja die falschen Personen, an denen man sich dann Heil sucht.
Ja, vielleicht ist auch in dem Fall ganz wichtig, wenn man dann auch schon halt in der Therapie ist, auch darüber eben zu sprechen und auch das wieder einordnen zu können. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Arbeit ist, ist einfach Gedanken auch einordnen zu können. Und das ist das, was wir durch die vielen Eindrücke, die wir hier haben, immer wieder beim Reisen neu machen.
Ja.
Einordnen, einordnen, einordnen. Wie geht es einem mit der Information, wo kann man sie einordnen? Ist es etwas, was mich persönlich direkt betrifft? Zum Beispiel jetzt auch diese Lithium-Geschichte, sage ich jetzt mal, das zähle ich jetzt mal so ein bisschen Richtung Weltschmerz vielleicht auch, weil das natürlich hier in den nächsten Jahren sehr heiß umstritten sein wird mit den verschiedenen Ländern. Das wird hier noch sehr schwierig werden, wahrscheinlich auch für die Bevölkerung. Wie kann ich es einordnen?
Ja.
Was lasse ich an mich ran und was nicht? Und das ist ein Learning. Ich glaube, das hört auch nie im Leben auf.
Nee, und da muss ich also, auch wir haben schon wahnsinnig vieles durchgemacht, deswegen nehme ich es mir auch raus, das so oder diesen Gedanken einzuordnen und zu kommunizieren, weil es wirkt auch, oder viele sagen uns auch, ja, bei euch ist ja mal alles so gut und positiv und so schön und es klappt ja alles. Nee, auch wir haben schon wahnsinnig viele schwere Sachen durchgemacht, aber haben es irgendwie immer wieder geschafft einzuordnen.
Ich finde, man darf auch nicht vergessen, ich meine auch gerade jetzt, also ich bin ja sehr, sehr, sehr offen mit allem, was jetzt so in meinem Leben passiert ist oder habe das zumindest mal kurz angeschnitten oder drüber geredet, aber auch ganz vieles, ich meine, ich habe letztens jetzt auch so was zum Thema Essen geteilt, dass ich da auch jetzt nicht unbedingt so ein gesundes Verhältnis habe zum Teil. Das habe ich ja noch nie geteilt und das hat vielleicht auch einige überrascht, so dass ich das halt dann, aber es halt dann in dem Moment hat sich's richtig angefühlt nach den Jahren, aber auch gerade bei dir, auch glaube ich auch aus Männersicht, das fällt ja teilweise doch, ich meine, wir sind auch schon nochmal eine, klingt so blöd, aber wir sind immer noch so Millennials halt, also wir haben erst so ein bisschen auch diesen Kontakt dann später Stück für Stück.
Ja, wir kommen auch aus und Familien, die immer stark sein mussten.
Ja.
Die sich durchgekämpft haben mit nichts. Sie hatten nichts, sogar alles verloren, sogar weniger als nichts. Und immer weiter gemacht haben und immer weiter und sich nie ausgeruht haben und sich und gesagt haben, nee, dann halt nicht. Oder sich irgendwie dann auf diesem Negativen eingelassen haben, sondern immer versucht, das Allerbeste draus zu machen. Und das haben wir auch noch mitbekommen. Also immer dieses, ihr müsst weiter und durchhalten. Und
Also ich hatte das große Glück, dass ich immer was zu essen hatte, aber die Generation über mir, die auch ganz nah bei mir ist, also wirklich direkt nah. Da gab es schon so dieses Thema von, bitte schick sofort Geld, wir haben nichts mehr zu essen. Ja.
Aber du also, sagst, dass du immer Essen hattest, aber das kam, es war hart verdient. Das war nicht die Grundlage, dass man, sondern das war hart. Es war mit täglich Arbeit, mit viel Durchmachen verbunden, dass man was zu essen hat. Das war nicht geschenkt.
Ja, so wächst man halt so komplett anders ran. Und ich finde auch, was ich vorhin noch sagen wollte, gerade bei dir, das wissen halt auch viele nicht, du hast auch super, super viel durchgemacht und wirklich ganz schräge Sachen und ganz schlimme Sachen, das will man so auch gar nicht, ja, also will man gar nicht so artikulieren und auch nicht wissen, aber das wird auch in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, bei uns nie irgendjemand erfahren oder wissen. Aber deswegen immer denkt dran, jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen.
Ja, das
und
stimmt.
Man darf nicht so von außen dann dieses Thema von, du hattest es ja schon immer gut oder du hast ja tausende Privilegien oder du hast ja...
Ich finde, man darf, wenn es einem gut geht, das nicht schlecht reden.
Ja.
Sondern sagen, ja, du kannst ja glücklich sein und das eigene, so das Negative hervorheben. Sondern es hat alles eine Geschichte. Es hat alles einen Zusammenhang.
Einen Ursprung auch. Aber gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, was ich nicht mag, ist auch zu sagen, ich hatte es ja so hart. Und jetzt habe ich das alles so verdient oder sowas. Also keine Ahnung, dieses so, ich hatte es ja so hart. Wer hat es nicht hart? Also jeder auf einem anderen Level.
Es gibt wenige, die
genau, jeder hat seine eigenen Kriege innerlich auch zu kämpfen. Sei es mentale, sei es körperliche, sei es familiäre, sei es freundschaftliche. Familien, die vielleicht für einen nie existiert haben. So, jeder hat seine eigene Toleranzgrenze auch. Ja. Und ich finde es total schlimm, Menschen halt Dinge abzusprechen.
Das stimmt.
Das, was ich allerdings nicht in Ordnung finde, das haben wir ja schon öfters auch im Podcast gesagt, auf Social Media, alles Mögliche zu nutzen, in was das angeht, um es zu kommerzialisieren.
Und Geld zu machen.
Endlose, um immer mehr Geld zu machen. Ach, das ist eine Sache, die triggert mich in den letzten Jahren auf Social Media schon.
Ich finde in dem Fall auch, das ist jetzt auch wirklich der letzte Punkt. Ich finde, was ich ganz schade finde, es gab eine ganz, ganz tolle Bewegung, auch zum Thema Nachhaltigkeit, wo ganz viele Influencer auch ganz groß damit geworden sind. Und jetzt beobachtet man immer mehr, weil das nicht mehr ankommt bei der Community, weil andere Themen relevanter sind aufgrund
von Pandemie und Co. Es gibt ja sogar Umfragen und Co.
Es gibt offizielle Umfragen, dass
Nachhaltigkeit egaler geworden ist, ne?
Auch vor der Pandemie war Nachhaltigkeit eines der größten Sorgen der Menschheit. Und jetzt ist es nur noch an Punkt 5 oder 6, was davor kommt, ist Krieg, finanzielle Mittel.
Klar,
und das finde ich schade. Und dass Leute, die auch sehr für Nachhaltigkeit standen, groß geworden sind, viel Geld damit gemacht haben, jetzt mit extrem Überkonsum ihr Geld verdienen und das irgendwie auch weiterhin ankommt. Ich finde es sehr fragwürdig. Kann sich jeder mal Gedanken machen, auch wen er so folgt und wen er wie unterstützt und was er für Kommentare schreibt oder wie er was macht. Aber da beobachte ich leider eine traurige Entwicklung, was das angeht.
Ja, hat sich schon alles sehr, 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 sehr spannend entwickelt. Macht euch da gerne mal Gedanken zu. Aber ich wollte jetzt nochmal zu was Positivem zurückkommen, ja? Weil das geht ja nicht. Unser Podcast hier ist Freiheit ab Kilometer.
Ja.
Wie frei fühlst du dich denn eben gerade?
Ich finde die Frage so schwer.
Oh Gott, jetzt habe ich eine schwierige Frage. Nee, ich wollte was
Einfaches. Ist keine einfache Frage. Ich fühle mich schon frei in dem Sinne.
Ist frei immer positiv?
Ist frei positiv, deswegen ist es eine schwierige Frage.
Ja, finde ich auch.
Nicht komplett frei. Also, es klingt, ich glaube, man denkt, es ist freier, als es ist, so unterwegs zu sein. Weil es ist nicht so, ich sehne mich gerade nach einem See und irgendwo baden gehen zu können.
Oh, das ist aber Lucho-Problem.
Ist Lucho-Problem. Denkt man, ihr habt doch ein Wohnmobil, fahrt doch einfach zum nächsten See. Gibt's ja einfach nicht. Ist nicht, entweder kann man drin nicht baden oder gar nichts. Also es sind andere Dinge, die dann einen mit beschäftigen. Aber ich fühle mich...
Von den super harten Problemen jetzt erstmal so, ich habe hier keinen See in der Nähe.
Ja, ist
ganz
so.
Ganz ehrlich, hatten wir das in Hessen bei uns?
Ja, wir hätten die Möglichkeit gehabt. Wir hätten innerhalb von 3 Stunden zu deinem...
3 Stunden?
Ja, zu meiner Oma auch nicht fahren können. 3 Stunden in See Holland, 4 Stunden oder See... Ja, da gab es schon was in der Nähe.
Mehr.
Ja, oder Schwimmbad. Man hat überall Freibäder, das gibt es hier so auch nicht. Es sind andere Dinge. Ich fühle mich schon frei in dem Sinn, weil ich weiß, auf was wir uns eingelassen haben. Ja, eigentlich wusste ich das nicht. Das ist eigentlich alles anders. Ich weiß es nicht. Ich lebe Tag für Tag vor mir hin, versuche das Beste draus zu machen. Es ist eine wahnsinnig große Achterbahnfahrt. Es gibt so viele krass geile Sachen, aber genauso gibt es auch Durchhaltephasen, wie wir es davor gesagt haben. Aber ich liebe es und deswegen, weil ich es gerade liebe, würde ich sagen, ich fühle mich frei.
Aber es gibt eine Sache, wo das Thema frei ist. Eine Sache, die einen vielleicht so ein bisschen einschränken würde bei der Freiheit, wären Katze oder ein Hund.
Oh,
und ich muss sagen, so in den letzten Wochen, immer wieder, wenn ich an so Hunden und Katze denke, ich mir so,
So eine Grauli-Katze.
So eine Grauli-Katze, so ein Grauli-Hund. Oder, oh, wie schön, wenn wir sowas hätten und sowas. Also da muss ich ehrlich sagen, da kamen in letzter Zeit auch so ein paar Gedanken hoch. Uff, aber das ist echt hart. Aber das heben wir, Thema Katze, Hund, ja, heben wir uns mal für den nächsten Podcast auf.
Man
sonst
merkt,
sprengt
wir sind
das
beide
ein bisschen den Rahmen.
Geworden, ja.
Ja, irgendwie, oh Leute, stellt euch das vor.
Auch
bitte
so viele
schreibt
süße
uns mal
Tierchen
Nachrichten.
In letzter Zeit, die wir getroffen haben.
Ja, schreibt uns mal Nachrichten, ob ihr einen Hund oder eine Katze habt, welche Gedanken euch wichtig wären vorher. Ja, nein.
Ja, was man so nicht gedacht hat, so wie jetzt, was wir heute wohl drüber geredet hatten wegen der Reise, wo wir davor damit nicht gerechnet hätten, wie das so bei so einem, vielleicht eher Kätzchen ist.
Kätzchen? Kätzchen, sind wir die Kätzchen?
Ich bin Katze.
Ja, bei Kätzchen hätte ich ein bisschen Angst jetzt beim Reisen, dass sie uns das ganze Inventar hier zerstört.
Ja, aber wenn vielleicht halt danach, wenn wir wieder zurückkommen irgendwo.
Zurückkommen irgendwo ein Kätzchen.
Ja.
Damit hat sich voll in Kätzchen verliebt. Ich muss ehrlich sagen, Kätzchen, da haben wir auch ja mit vielen geredet, die haben gesagt, das ist total was Therapeutisches.
Ja.
Und ist ja auch nachgewiesen, ne? Dass das Schnurren so einen total entspannt. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich,
man
ich
vergisst
bin voll
den Weltschmerz
dabei.
Gell?
Man vergisst alles bei einem Kätzchen. Also ein Kätzchen ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ein Hund finde ich auch toll. Ich würde mich auch nicht einordnen, weder als Hundemensch noch als Katzenmensch.
Ja, man kann ja auch beides haben, habe ich gehört.
Okay, ja, deswegen, das ist auch schön. Ja, also dürft uns sehr gerne Nachricht schreiben. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Es war heute ein bisschen härtere Kost zum Teil. Wir hoffen, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ihr dürft dem Podcast sehr gerne
5 Sterne geben. Schreiben auch viele Nachrichten, die wir bekommen.
Ja.
Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Die schreiben, ich finde unseren Podcast geil. Und ich habe euch auch schon 5 Sterne gegeben. Also wir sind auf dem richtigen Weg.
Na, das freut mich echt total. Also vielen lieben Dank dafür. Und falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, aber einen Instagram-Account habt, let's go. Leute, worauf wartet ihr?
Also erstmal Schande über euch.
Das hast du gesagt. Ich nicht. Leute, ich bin die Liebe. Also I'm a good cop. He's the bad cop.
Nein. Also wäre trotzdem cool, wenn ihr uns folgt. Ey Leute, wir sind so knapp von 100.000 und es wäre irgendwie so geil, diese Zahl für die jahrelange Arbeit auch von Sophia. Ich würde es einfach so gönnen, weil es ist schon ein Meilenstein, diese 100.000. Es hat leider was mit Ansehen zu tun, auch bei Kunden und Brands und Co. und Community und anderen Creatern. Und ich finde, das hat Sophia verdient. Und weil ich mit dabei bin, würde es auch für mich natürlich ein netter Nebeneffekt sein.
Es hätte fast süß sein können, was du gesagt hast.
Ja. Ich würde, es wäre cool. Also wenn ihr Freunde habt, die uns noch nicht folgen, auch die sollen uns folgen und 5 Sterne geben. Es klingt so nach Battle. Nein, ihr wisst, wie wir es meinen. Nehmt uns bitte nicht immer so ernst.
Ja, genau. Also bitte nehmt uns echt nicht so ernst. Ja, also wir, aber das schon. Nein, wir haben euch echt super lieb. Also danke für die ganzen Nachrichten. Das ist
genau,
wirklich sehr,
danke,
sehr
danke,
schön.
Danke.
Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Hoffentlich nächsten Montag, Leute. Und bis
dann.
Bald.
Ciao.